Herr Christoph hat vorhin die Deko sich angeschaut und hat gesagt, was ist das denn? Und ich gesagt, ja, das ist so nicht so fröhlich so, ne? Das ist jetzt so alles auf so schwarzen Deckchen gelegt und so ein bisschen so sieht so aus wie eingestaubt. Ist natürlich nicht eingestaubt, das ist klar. Alles so ein bisschen trist und hier vorne das ist auch alles so mit diese schrecklichen Nägel. Der Norbert hat es gestern schon, da unten die Steine, die da liegen, das ist irgendwie keine richtige Deko. In dem Sinne, das ist dieser Karfreitag. Karfreitag, der so schwer ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In meiner Vorbereitungszeit dachte ich, oh, was ist, das ist so eine drückende Atmosphäre, die auf mir drauf liegt. Wie kann ich das? Ich bin ja eigentlich ein fröhlicher Mensch und ich bin ein positiver Mensch. Aber Karfreitag, man denkt so an Tod. Und das ist ja Karfreitag. Karfreitag ist ja der Tag, an dem Jesus gestorben ist am Kreuz. Hier das Kreuz, ja, so auch mit so verhüllt, mit diesem roten Tuch, so als, wahrscheinlich als, gehe ich mal von aus, als Andeutung auf das Blut oder so, wo er gestorben ist und wo er gelitten hat. Wer redet schon gerne über den Tod? Wer macht das? Ich mache das nicht. Ich weiß, dass der Tod zum Leben dazu gehört, für uns so. Aber wenn einer so schuldlos ums Leben kommt, weil er ums Leben gebracht wird, das ist nicht irgendwie das. Und das ist diese Botschaft vom heutigen Tag. Karfreitag, das ist, ich habe nochmal nachgeguckt, das heißt so viel wie Klagetag eigentlich. Also kommt irgendwie aus dem Althochdeutschen, Mittelhoch, von was ich was, von Hochdeutsch von vor ein paar hunderttausend Jahren. Klagetag, Trauertag. Schwer. Der Tag bestimmt vom Tod. Halte ich das durch? Halten wir das eigentlich durch? Oder dann auch die Frage, müssen wir das durchhalten? Ich mir dann auch in meiner Vorbereitung gestellt habe. Oder kann ich da rausscheren von? Kann ich das überspringen? Tod. Ja, der Tod nicht irgendeines Menschen. Jeden Tag sterben Menschen. Es ist auch nicht der Tod eines geliebten Menschen, wie wir das gerade gehört haben. Es ist der Tod vom Sohn Gottes. Letztendlich der Tod Gottes. Machen wir uns das bewusst. Gott stirbt. Und Tod ist wirklich Tod. Das ist nicht einfach nicht tot. Gott stirbt. Das ist eine Dimension, die können wir uns irgendwie gar nicht richtig vorstellen. Gott stirbt. Halte ich das aus? Die ganze Zeit über diese gedrückte Stimmung zu behalten, in dem, was ich sage, in dem, was ich euch weitergebe, in euren Gedanken vielleicht auch. Haltet ihr das aus? Müssen wir das aushalten, habe ich mich gefragt. Oder überspringen wir das vielleicht doch an der einen und anderen Stelle? So wie das die Engländer, also die Anglikaner tun, wenn sie sagen, die haben nicht Karfreitag, die sagen Good Friday. Gut, kann man so lapidar mit gut übersetzen, ist noch ein bisschen anders, aber so guter Freitag, so ein Sohn in der Art so halt. Ja, sie sehen das ein bisschen anders. Good Friday. Ich gebe zu, ich werde es nicht aushalten. Und ich bin mir da ganz gewiss, dass das auch gar nicht schlimm sein wird, dass ich das nicht aushalte. Jetzt hier eine halbe Stunde nur die Trauer zu verbreiten. Ich werde auch nicht eine halbe Stunde über das Leiden von Jesus erzählen. Weil wenn ihr in der Bibel lest, und ich denke, das tut ihr, die meisten wahrscheinlich, oder vielleicht sogar alle, und die Evangelien und die Passionsgeschichte lest, dann lest ihr gar nicht so viel von Blut, von Leiden, von irgendwelchen Schmerzen oder so. Liest man gar nicht. Also im Gegensatz zu so die Passion Christi, so von diesem Gibson da, wo das nur so dieses Schwere und nur dieses Leiden und Blut triefen und Soldaten kommen und schlagen und das. In der Bibel steht das gar nicht so sehr. Ich bin ja immer einer, der sagt, wir müssen in der Bibel nachschauen und das versuchen weiterzugeben, was so in der Bibel drin steht. Das ist immer mein Ansatz. Ihr kennt mich jetzt lange genug, die meisten von euch, denke ich. Ja, und so versuche ich halt auch heute, das weiterzugeben, was mir aufgrund eines Bibeltextes, den ich gleich noch lesen werde, so aufgegangen ist. Ich werde es nicht durchhalten und mir fiel so ein Bild dazu ein. Ich weiß nicht, ob ihr zu den Menschen gehört, die schon mal ein Buch lesen. Also keiner muss sich jetzt outen und sagen, nö, ich lese kein Buch. Ne? Da gibt es wahrscheinlich sogar Buchhändler unter uns oder so, ne? Die nur mit Büchern zu tun haben, kann auch sein. Ne? Die müssen einfach, was will kaum einer sagen. Also ich muss bekennen, bis ich 18 Jahre alt war, habe ich 2 Bücher gelesen. Einmal eins in der Schule, da habe ich nicht aufgepasst, das hat mich gar nicht interessiert. Das musste ich lesen, da habe ich die Buchstaben gelesen und bis es fertig war. Und dann noch so ein Kinderbuch. Letztens habe ich das nochmal gefunden. Ich fand das ganz witzig, so dünn. Ne? Das war's. Heute lese ich ein bisschen mehr. Wer schon mal bei mir war, der weiß, dass ich schon ein paar Bücher habe. Aber wie ist das so? Sabine, nicht lachen da hinten. Wie ist das so, wenn man so ein Buch liest? Wie macht man das eigentlich? Normalerweise macht man das so, man fängt dann so an und liest. Ups. Oh, du bist ein Segen. Ist auch schön. Dann fängt man an und liest von vorne und immer weiter, bis man dann so zum Schluss angekommen ist. Man macht das ja nicht so, dass man irgendwo dann so kurz zum Ende aufhört. Das macht man eigentlich nicht. Sondern man liest von Anfang bis zum Ende. So sollte man das machen. Und wenn das ein dünnes Buch ist, dann macht man das sowieso. Nur die Bibel, das ist ein Buch, ich glaube, Sabine hat es letztens gesagt, mit 66 Büchern. 66 Bücher im Prinzip, alle zusammen in einem Buch so zusammen, das ist dann so viel. 66 Bücher sind da drin. 4 Bücher davon, das sind die Evangelien. Und Evangelium heißt so viel wie, das ist die Geschichte von Jesus. Also wenn ich was von Jesus erleben möchte, kennenlernen möchte, dann lese ich eins der 4 Evangelien, oder vielleicht 2 oder vielleicht sogar am besten alle 4. Und weil es 66 ist, ist es nicht so viel, das ist ein dünnes Büchlein. Das liest man von Anfang bis zum Ende. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken. So ist das mit den Evangelien, so ist das ein Evangelium, das ist die Geschichte von Jesus, also von der Geburt, von Weihnachten bis zum Tod, bis zur Auferstehung. In fast jedem Evangelium, nicht in allen Evangelien, ist die Weihnachtsgeschichte vorhanden. Weihnachtsgeschichte ist nämlich gar nicht so wichtig. Aber in allen Evangelien ist das Ende vorhanden. Und mehr als vorhanden. Das ist, wenn ihr mal so genau schaut und mal so guckt, was so die letzte Woche von Jesus ist. Das ist bis zur Hälfte eines Evangeliums, beim Johannesevangelium, ist sogar mehr als die Hälfte des Evangeliums, ist nur die letzte Woche. Also gar nicht Weihnachtsgeschichte, auch nicht die Wundertaten von Jesus, auch nicht die Bergpredigt, so toll die ist, das ist nicht das Wichtigste. Ist aber nur beim Matthäus und ein bisschen beim Lukas drin, also ist gar nicht so wichtig. Am wichtigsten ist diese letzte Zeit, diese letzte Woche, alles das, was da passiert ist. Und das Ende, dass Jesus auferstanden ist, das steht überall auch mit drin. Jesus verstehen können wir nur, wenn wir seinen Tod und seine Auferstehung verstehen. Ich habe so gedacht, wenn ich euch aus meinem Leben erzählen würde, ich bin jetzt 58 und ich, also 58 Jahre würde ich jetzt euch in einer Stunde was erzählen wollen, Und eine Viertelstunde davon würde ich euch von den letzten 7 Tagen erzählen. Da würdet ihr doch denken, oh, die letzten 7 Tage waren eigentlich so die wichtigsten in dem Leben von dem Peter. Mindestens das, was, vielleicht kann er sich an das andere nicht erinnern, aber die Gewichtung ist einfach da. Wir müssen einfach vom Ende her denken. So ist es auch mit der Geschichte von Jesus. Also ich bleibe nicht beim Karfreitag, auch wenn Karfreitag der Schwerpunkt ist, aber ich werde am Ende kurz darüber hinausschauen und überlegen oder euch meine Überlegungen mitteilen, was das mit uns zu tun hat. Vor etwa 2000 Jahren in einer kleinen Passage passiert es. Ich möchte jetzt den Bibeltext lesen. Und bevor ich das tue, bete ich nochmal. Lieber Jesus Christus, lieber Retter, lieber Herr, lieber Friedefürst und Wunderrat, du bist der, der uns erlöst hat und du bist der, der alles geschaffen hat. Du bist der, der unserem Leben Sinn gibt. Wir wollen dich bitten, segne du uns, segne du dein Wort an uns und lass es uns einfach groß werden und etwas, ein klein wenig mehr davon verstehen, was es heißt, was du gerne möchtest und was du für diese Welt getan hast, was du für jeden Einzelnen von uns und für mich, für jeden von uns getan hast. Wir bitten dich darum, dass du meine Worte gebrauchst, dass du dein Wort segnest. Amen. Also bei der Vorbereitung bin ich dann auf eine Stelle gestoßen, da habe ich noch nie was, also ich denke, habe ich noch nie was drüber gelesen. So, was ist das? Habe ich noch nie eine Predigt drüber gehört? Und das ist immer das, was mich interessiert, wenn ich noch nie was mich so richtig mit auseinandergesetzt habe. Das ist jetzt die Passage. Und ich lese euch vor, die kommt in allen 4 Evangelien vor. In dem Evangelium, das Johannesevangelium, aus dem ich das vorlese, ist am reichsten. Johannesevangelium Kapitel 19. Es geht eigentlich nur um Vers 19, aber ich lese dann bis Vers 22. Pilatus schrieb aber eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch, Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Soweit. Komisches Kreuz, komisches Schild oben. Aber uns fehlt es auch, ne? Das ist schon aufgefallen. In der christlichen Kunst normalerweise ist das immer da, wenn ihr mal so in eine Kirche geht oder so, oder ins Museum geht. Ja, ein bisschen Kunst. Und dann sieht man eine Kreuzesdarstellung. Meistens ist dann oben so ein Schild da drüber. Was steht da drauf? Wer weiß es? Inri. Ja, gut aufgepasst. Inri steht da drauf. Was heißt das eigentlich? Inri. Also ich bin nicht so gut in fremden Sprachen, deswegen habe ich mir das aufgeschrieben. Das ist die Abkürzung von Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesus der Nazarener, oder? Aus Nazareth, wird der Nazarener eigentlich, König der Juden. Das sind die Anfangsbuchstaben, Latein. Und da stand aber ausgeschrieben natürlich, da stand nicht Inri da. Kann sich keiner was hören, was ist das denn, Inri? Nee, da stand Jesus, der Nazarener, also aus Nazareth kommt, der König der Juden. Auf Lateinisch, auf Hebräisch und auf Griechisch. allen drei Sprachen. Drei Sprachen? Ja, damals war das Passafest und zum Passafest kamen Tausende, Zehntausende von Menschen aus der ganzen Welt nach Jerusalem, um anzubeten, um an dieses Passa zu erinnern, sich zu erinnern, an dieses große Fest der Juden, dieses Auszug aus Ägypten, sich zu erinnern. Und damit das jeder verstehen konnte, es gab auch viele, die eben nicht Hebräisch sprachen, es gab viele, die Lateinisch sprachen, das war die römische Sprache, aber die Weltsprache an sich war Griechisch. Sehr, sehr viele Menschen sprachen damals Griechisch und man kann auch annehmen, dass auch viele Menschen in Israel Griechisch sprachen, aber nicht jeder. So, also in drei Sprachen das Ganze. Eine Anklageschrift, ein Titel, der oben drauf stand. Das ist die Anklage. Deswegen stirbt er. Politisch. Das ist der König der Juden. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, sagt Pilatus. Jesus von Nazareth. Apostelgeschichte 26. Paulus redet vor Festus und Agrippa. Und er sagte: Zwar meinte ich auch selbst, ich müsste viel tun gegen den Namen von Jesus von Nazareth. Gegen den Namen von Jesus von Nazareth. Es taucht öfters auf, in der Apostelgeschichte auch. Es taucht öfters auf, auch die drei, weiß man ja nicht, aber die heiligen Könige oder die heiligen Sterndeuter oder wie man sie nennen möchte, da wird auch gesagt, wir suchen den König der Juden. Ist auch der König der Juden. Nur die Juden selber, die haben es nicht verstanden, dass der Jesus ihr König gewesen ist, dass Jesus ihr Messias gewesen ist. Das haben die nicht verstanden. Und die haben ja auch gesagt, dann die Obersten, schreibt da drauf, er hat gesagt, er sei der König der Juden. Nein? Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Jesus von Nazareth. Johannes Evangelium Kapitel 1. Jesus beruft sich seine Jünger. So langsam, der eine kommt dazu, der andere kommt dazu, in den anderen Evangelien kommen andere noch dazu. Johannes 1 heißt, der Nathanael, und er hat das dann gehört und dann sagt er, was? Aus Nazareth kommt der? Was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Was kommt aus Nazareth Gutes? Das ist ein Kuhkaff. Da kommt nichts Gutes von. Das ist Besonderes. Nazareth war ein ganz gewöhnliches kleines Dorf. So wie Schönbach zum Beispiel. Oder keine Ahnung. Also was kann aus Schönbach, naja, sagen wir mal was anderes, was kann aus Breitscheid schon Gutes kommen? Ne? Entschuldigung, muss ich noch was anderes sagen? Ihr wisst, was ich meine. Ich will ja kein Dorf irgendwie diskreditieren oder so. Nein, nein. Aber es ist halt ein ganz normales Dorf. Dieses Dorf Nazareth, es erscheint nirgends in der Bibel, außer bei Jesus. Im Alten Testament wird es nicht genannt. Passiert nicht. Aufteilung zum Beispiel im Buch Josua wird es nicht genannt. Gibt es das überhaupt, das Nazareth? Was kann aus Nazareth? Alle wichtigen Wege führten an Nazareth vorbei. Das war nichts Besonderes. Aus Bethlehem, das wäre was anderes gewesen. Jesus aus Bethlehem. Ja, da ist die Verheißung da drauf. Bethlehem, du kleine Stadt. Ne? Wir kennen das aus der Weihnachtsgeschichte. Ne? Prophezeiung aus dem Propheten Micha. Ne? Micha. Prophezeiung. Ne? Da kommt der Messias hin. Er ist ja geboren. Aber aus Nazareth? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Interessant, dass die Christen als eigentlich immer von Anfang an so gepredigt haben, Jesus aus Nazareth. Die haben nicht gesagt, Jesus aus Bethlehem. Wurde nie gesagt. Es heißt immer Jesus aus Nazareth. Petrus. Petrus sagt es gleich in seiner ersten Predigt, in der Predigt. Jesus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt. Oder ein Kapitel weiter heißt es dann, Kapitel 3 in der Apostelgeschichte, dann heilen sie, oder wird ein Gelähmter geheilt und dann heißt es, im Namen Jesus von Nazareth, steh auf und geh. Immer Jesus von Nazareth, aus dieser unbedeutenden Stadt, aus dieser Stadt, die gar nicht in der Bibel richtig vorkommt, außer als Geburtsstadt oder als Aufwachsort von Jesus. Und dann Kapitel 4 in der Apostelgeschichte, das lese ich euch vor. Das fand ich sehr interessant. Jesus und Johannes sind vor dem Hohen Rat. Kapitel 4, Vers 8. Da sprach, also die haben ja dieser Gelähmte ist ja geheilt worden und der Hohe Rat möchte das nicht so. Das sind die Obersten, Hohe Rat ist die Obersten von den Juden, das sind die was zu sagen haben, die zu bestimmen unter den Juden. Und da müssen sie sich jetzt vor verteidigen, die zwei, Johannes und Petrus, die zwei Apostel, was sie denn da getan haben. Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, also wieder, den ihr gekreuzigt habt, den Tod auferweckt hat, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen, steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauern, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Was für ein Name werden wir errettet? Jesus aus Nazareth. Nicht Jesus aus Bethlehem. Jesus aus Nazareth. Und es ist es wahrhaftig wahr. Jesus. Was heißt eigentlich Jesus? Jesus heißt Gott oder Jahwe. Gott Israels, ist Rettung. Dieser Gott ist Rettung. Jesus ist die Rettung. Es ist auch wichtig, dass wir ihn als unseren Retter bezeichnen. Aus Nazareth kommt die Rettung. Ich weiß nicht, wer von euch von in euren Gesprächen mal über Jesus von Nazareth sich unterhält. Wenn ihr euch mit euren Arbeitskollegen oder Freunden unterhaltet, sagt ihr doch mal, also Jesus oder sagt ihr einfach Jesus oder Christus oder mein Herr oder so. Welcher Name? Jesus von Nazareth. Das ist der Name, den wir gebrauchen können, gebrauchen sollten vielleicht auch. Das ist interessant. Ich muss mich da selber immer wieder an die eigene Nase packen. Wenn ich mit Gott rede, mit meinem Herrn, wie rede ich da eigentlich? Ich rede ziemlich immer gleich. Ich rede ihn fast immer gleich an. Mein Herr, lieber Jesus, mein Vater im Himmel. Und oftmals war es das dann schon. Ich rede nicht von Jesus aus Nazareth. Ich rede nicht von meinem Retter. Ich habe es gerade eben im Gebet vorhin, habe ich extra ein paar mehr Namen genannt, ein paar mehr Bezeichnungen genannt, weil mir das eben auch wichtig ist, in dieser Predigt euch weiterzusagen. Ich habe zu Hause ein Buch, das heißt Name des Ewigen, heißt das. sehr interessant, wo ich weiß nicht, ob das, Sabine kennt das vielleicht, also, kennst es nicht, okay. Das sind 700 Seiten. Ja, du kennst es vielleicht. 700 Seiten stark, Abraham Meister. 700 Seiten und das sind etwa auch 700 Bezeichnungen und Namen Gottes aus der Bibel rausgenommen. Der Allmächtige, der Schöpfer und so weiter, der Heilige und so weiter, der König, das Lamm und der König der Juden. Und es gibt so viele Bezeichnungen Gottes und ich bin so eingeschränkt und ich frage mich, warum eigentlich? Mein Gott, mein Herr ist doch so groß. Er ist so, es müsste eigentlich so aus viel mehr rauskommen, aber es kommt doch nicht mehr raus als diese unselbige. Schade. Aber ich wollte es euch einfach nur mitgegeben haben. Ich habe mal so drei Bibelverse mal rausgeschrieben. Johannes 6, Vers 14. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, jetzt kommt's, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ja, Jesus ist der Prophet. Moses hat es einmal verkündet und gesagt, nach mir wird einer kommen, genauso wie ich. Ein Prophet wird kommen. Er ist der Führer des Volkes. Oder, das kennt ihr jetzt wahrscheinlich, diese Stelle aus dem Weihnachtszyklus, Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Wer heißt Gottheld, ewig Vater? Wer heißt ewig Vater? Jesus. Was? Jesus heißt ewig Vater, ja. Es ist eine Einheit. Es ist ein Wunder der Dreieinigkeit ist das. Die gehören zusammen, das ist eins. Gott der Schöpfer, Gott der Vater ist der Schöpfer, aber auch der Sohn ist der Schöpfer. Der Heilige Geist war bei der Schöpfung auch dabei. Interessant, Wunderrat, ich habe noch nie zum Wunderrat gebetet, zum Gottheld. Warum eigentlich nicht? Können wir doch machen. Oder Offenbarung 22, Vers 13, das ist sicherlich auch bekannt. Ich bin das A und das O, oder das Alpha und das Omega. Der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Also dieses Omikron, das Omega. Also diese große, große Spanne, das ist der Anfang und das Ende. Also, da ist er nicht du. Der Anfang und das Ende, er umfasst alles. Er ist viel, viel größer. Er umfasst die ganze Zeitgeschichte. Gott ist ein Gott der Geschichte auch. Gott ist ein Gott gestern, heute, Ewigkeit. Er ist der Gleiche. Und in alle Ewigkeit. In jedem Evangelium ist ja die Frage des Pilatus, bist du der König der Juden? Wird er gefragt. Und Jesus sagt das im Johannes 18, du sagst es, dass ich der König der Juden bin. Seit dem Tod von Herodes dem Großen, das ist der Kindermörder, der Babymörder, ihr erinnert euch? Jesus ist geboren und Könige, also es waren ja Sterndeuter oder wie auch immer, die kommen dann zum Herodes und sagen dem das und der ist ja ganz aufgebracht, ein neuer König ist geboren, vielleicht der Messias und dann lässt er ja alle Babys umbringen. Und dann fragt er ja, wo? Und dann kommt diese Prophezeiung aus Micha, Bethlehem, und dann lässt er alle Jungs so um Bethlehem rum alle umbringen. Dieser Kindermörder. Seit dem Tod von diesem Herodes dem Großen durfte sich von den Römern her keiner mehr König der Juden nennen. Interessant. Keiner durfte das. Wir singen manchmal von König. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, von einem König zu singen. Bin ich ganz ehrlich. Was ist ein König? Ein König ist nicht ein Papa. Ein König ist nicht ein guter Freund. Ein König ist nicht so ein Kollege. König ist nicht schon Familienangehöriger? Ein König? Wenn man jetzt von früher denkt, er ist der Chef. Der absolute Chef. Und wenn der sagt Hü, dann Hü. Und wenn er sagt Hot, dann Hot. Und wenn er sagt Stopp, dann Stopp. Und wenn er mir sagt Stopp, Peter, dann habe ich gefälligst stehen zu bleiben. Sind wir uns das wirklich bewusst, immer wenn wir vom König reden, dass er der Chef ist, unser Herr? Also ich bin mir dessen, ich tue mich da aber ganz, ganz schwer mit. Weil ich eigentlich, auch wenn Gott was sagt, so, naja, ich, ja, okay. Sieht keiner. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wir möchten lieber so einen Papa haben und einen guten Freund haben und so, aber einen Chef haben. Wer von euch hat gerne einen Chef? Einen, der wirklich dir sagt, das hast du jetzt zu tun. Punkt. Aus. Und keine Widerrede. Auch wenn dir das blöd vorkommt. Wer hätte das gerne? Da tun wir uns alle schwer. Oder die meisten. Ich will euch nicht in alle mit einem Lineal messen. Aber ich glaube, 90-95% von uns tun sich da wirklich schwer, so einen Chef anzuerkennen. Aber genau das ist ein König. Er ist der König. Und er ist der König der Juden. Und er sagt den Juden das damals, was sie tun sollen. Und sie haben nicht gehört. Für mich ist die Frage, höre ich denn, wenn mein Herr mir etwas sagt? Oder höre ich dann doch nicht so? Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr kennt, ich lese das jetzt nicht. Auch Kapitel 18 ist das. Kannst du auch vorlesen. Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Dann heißt es weiter, Barabbas aber war ein Räuber. Barabbas war ein Schurke. Barabbas war vielleicht sogar, ein ganz schlimmes Wort ist das. Er war wahrscheinlich vielleicht sogar ein Mörder. Wir wissen es ja, es waren ja nicht ein Kreuz. Da auf dem Berg, wo Jesus kreuzte, sind ja drei Kreuze. Einer zur Linken oder zur Rechten, einer zur Linken. Und normalerweise einer in der Mitte, das war wäre dieser Barabbas gewesen. Übeltäter. Täter, Verbrecher. Vielleicht irgendwelche Leute, die irgendjemanden umgebracht haben, die irgendwas Schlechtes getan haben. Warum? Wie hieß der, den sie freilassen sollten? Wisst ihr das? Barabbas. Man liest da so schnell drüber hinweg. Aber mit diesem Barabbas möchte ich jetzt zum Ende kommen. Barabbas. Barabbas. Freispruch für dich. Barabbas. Für dich. Freispruch. Barabbas. Kennen einen ähnlichen Namen. Kennt einer? Bar. Timaeus. Das heißt so viel wie Sohn des Timaeus. Was heißt Barabbas? Sohn des Abba? Ist der Vater. Sohn des Vaters. Wer ist Sohn des Vaters? Keiner sonst? Alle. Alle. Freispruch für alle heißt das. Das ist eine wunderbare Botschaft, die da drinne steckt. Barabbas, der Sohn ist, ja gut, wie Frauen, jetzt, aber, ihr wisst, ist natürlich auch mit gemeint. Versteht das schon? Nein, es ist, jeder wird freigesprochen für den, der da geht. Für Jesus, der ans Kreuz geht. Für den Barabbas, den Sohn des Vaters, für die Tochter der Mutter oder wie auch immer, ist egal. Ne? Oder die Tochter des Vaters oder so. Für jeden. Jeder von uns ist freigesprochen. Ich bin freigesprochen, du bist freigesprochen. Wir alle sind freigesprochen. Warum? Weil Jesus für diesen Parabas, für dich, für mich, gestorben ist. Und das ist Karfreitag. Das ist die wahre Botschaft von diesem Karfreitag. Freispruch für jeden. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Retter aus der verachteten Stadt Nazareth. Nichts Besonderes. Aber aus diesem Nicht-Besonderen wird etwas Besonderes. Und auch aus diesem Nicht-Besonderen, aus, wenn man sich selber denkt, ach, was ist an mir schon besonders? Auch aus dir kann was Besonderes sein. Und auch aus dir kann was Besonderes kommen. Auch wenn du das vielleicht selber nicht unbedingt denkst. Verachtet. Jesus, er ist Mensch geworden. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Und er geht in die allerletzte Stadt, die keiner kennt, die keiner haben will. Er geht zu denen, mit denen keiner was zu tun haben will. Das ist Botschaft von Karfreitag. Jesus geht zu dir und zu mir, auch wenn du vielleicht Scheiß gebaut hast, auf gut Deutsch gesagt, wenn du dich selber nicht magst oder wenn du irgendwie Mist gemacht hast und denkst, du bist der letzte Dreck hier. Jesus geht zu dir. Komm zu uns. Komm ganz tief runter. Das sieht man an ganz, ganz vielen Stellen, dass er an der Krippe liegt und so weiter. Bis er Nazareth war. Er kommt zu uns, zu jedem Einzelnen. Und da kommt es nicht darauf an, dass du denkst, ich muss erst mal was tun. Ich muss erst gut werden, ich muss erst Bibel lesen, ich muss erst beten und ich muss erst in die Gemeinde gehen und ich muss Mitglied werden, ich muss mich taufen lassen und so weiter. Alles gute Sachen und das sollte man eigentlich auch tun. Also nicht, dass ich das kleinrede, in keinster Weise. Tut das. Es ist ein Segen, wenn ihr das tut und es ist ein Segen, wenn ihr in der Gemeinde mithilft und mitarbeitet und Verantwortung übernimmt. Es ist ein Segen, wenn ihr in den Gottesdienst geht. Es ist ein Segen, wenn ihr in der Bibel, es ist ein Segen, wenn ihr euch taufen lasst. Es ist ein Segen, wenn ihr zum Abendmahl geht und das mitfeiert und momentan reichen wir das nicht weiter, aber das ist ein Segen. Aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, dass Jesus ganz weit runterkommt. Und das ist das Wichtige. Jesus möchte dein Retter sein. Für dich und für mich ist er in diese Welt gekommen. Jesus von Nazareth. Jesus, Gott ist Rettung. Jesus möchte mein Retter sein, dein Retter sein. Möchte dich rausziehen. Er möchte aber auch der König sein. Er möchte dein Chef sein. Und das kann ich nur sagen, wenn Gott der Chef ist. Er weiß den richtigen Weg. Er kennt den besseren Weg. Er kennt einen besseren Weg, als wir selber kennen. Wir tun immer so, als wenn wir alles... Also ich sage das von mir immer. Ne? Deswegen denken wahrscheinlich mehr als ich nur so. Wir wissen alles so besser. Nee, wir wissen es eben nicht besser. Mein Blick ist oft so. So ganz, ganz schmal. Also so Scheuklappen werden ja so, aber meiner ist so ganz, ganz schmal oft. Gott hat einen viel größeren Blick, ein viel größeres Herz, eine viel größere Liebe zu uns Menschen. Er ist der absolute Chef, er ist nicht ein Hampelmann. Gott möchte auch in deinem Leben kein Hampelmann sein. Und das ist auch gut so. Lass ihn dein Chef sein. Lass ihn Chef sein. Lass ihn dein Retter sein. Lass ihn dein... dein Erlöser sein. So hängt dieses Schild, dieses Inri, und es ist eine Einladung für uns, für dich, für mich, für jeden von uns. Eine Einladung zum Glauben und zum Gehorsam. Und so hängt er am Kreuz, wie wir das gerade eben gesungen haben. Ich finde dieses Lied, ich hatte mir das gewünscht, gerade eben das Lied zwischen Himmel und Erde. So hängt er da, zwischen Himmel und Erde. Nicht auf der Erde stehend und nicht im Himmel sein. So hängt er da, aber mit ausgebreiteten Armen. Und so kommt er uns entgegen. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir das immer wieder erfahren. Dass wir das erleben, leben können. Das ist eine Einladung zum Glauben. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wer den Schritt noch nicht getan hat, zum Glauben zu Jesus hin, mach ihn. Mach ihn. Geh einfach auf Jesus los. Hin und bete zu ihm, und auch wenn du nicht weißt, wie. Er versteht dich schon. Wenn du keine Worte hast, versteht er auch. Ist kein Problem für ihn. Aber geh zu ihm. Amen.